Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Guten Tag, Henrik.
Wenn wir beide die Henrik und Christian Nuclear Power GmbH gründen wollten, ne, um also
in Startup.
Ganz genau, wir gründen ein kleines Startup und gehen einfach mal steil auf und leisten uns mal so ein Kernkraftwerk, betreiben das. Was müssten wir machen? Also, Frage ist, wie funktioniert die so eine Investitionsentscheidung als privatwirtschaftliches Unternehmen in ein Kernkraftwerk? Klassisch. Ja, du lachst. Wenn das jetzt gleich positiv ist, dann beenden wir das hier mit dem Podcast und gehen
da
rein in
das Business. Ja, dass man da, ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Das kommt ja auch gerade wieder ein bisschen in Mode. Ja.
Genau.
Vielleicht können wir da eine Welle reiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir dann auch vorne mit dabei sind, vielleicht auch gerade in Deutschland, jetzt mit der neuen Bundesregierung, vielleicht kriegt man sie ja doch, auch wenn im Koalitionsvertrag nichts steht. Aber vielleicht geht da ja richtig was. So, aber jetzt die Frage, was müssten wir tun? Also wir brauchen erstmal ein bisschen Eigenkapital wahrscheinlich und Fremdkapital.
Oder wie? Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht Schritt eins. Also okay. Ich muss vielleicht vorweg sagen, Henrik, damit war ich in meinem ganzen Leben noch nicht befasst. Das heißt, was auch immer ich dir jetzt darauf antworte oder was Thema dieser Diskussion werden kann, das ist relativ generisch, ein bisschen gesunder Menschenverstand, ein bisschen Erfahrung mit der Finanzierung von anderen Unternehmen und Projekten. Und da sage ich jetzt mal ganz sportlich, so viel anders von der Systematik her wird es bei einem Kernkraftwerk auch nicht sein.
Ja gut, aber das ist ja schon mal Anfang zu sagen. Also, wie würde ich dir jetzt vorgehen, wenn ich jetzt sage, also das ist ein Business und wir gründen jetzt halt unsere Henrik und Christian Nuclear Power GmbH, um perspektivisch, ich meine, das wird ja auch ein bisschen dauern, bis das Ding dann steht. Wir brauchen eine Genehmigung und alles. Aber also wie funktioniert das denn aus betriebswirtschaftlicher Sicht? Woran muss man im Prinzip denn denken?
Du brauchst einen Businessplan und mit dem, also vielleicht brauchst du zunächst mal ein Marktkonzept, ein Wertschöpfungskonzept, darauf machst du einen Businessplan und dann gehst du zu potenziellen Investoren, Kapitalgebern und dann wird es umgesetzt. Jetzt ist es bei einem Kernkraftwerk wahrscheinlich einen kleinen Tick komplexer als bei vielen anderen Unternehmen, einen belastbaren Businessplan zu erstellen, weil so ein Businessplan, also ich denke jetzt vor allem an den Finanzteil eines Businessplans, der natürlich nachher die wesentliche Grundlage für viele Entscheidungen von potenziellen Investoren sein wird, der hat im Prinzip vier Elemente. Das eine, das wäre ein sogenanntes Operating Model. Da gestaltet man das Preismengengerüst im Prinzip und bestimmte Margen von einem Konzept. Also wie viel Energie kann ich da zu welchen Preisen wahrscheinlich verkaufen? Auf der Grundlage entwickelst du dann dein Kostengerüst. Also da wirst du Personalaufwand haben, du wirst auch ein bisschen Materialaufwand für Brennstäbe haben, du wirst Abschreibungen haben für die ganze Anlage und Zinsen natürlich und Betriebskosten, einen Haufen sogenannte OPEX, also operative Aufwendungen. Mhm. Daraus entsteht eine Gewinn- und Verlustrechnung, dann kannst du sehen, ist profitabel oder nicht und zwar dann oder dann nicht. Und das alles führst du über auch noch in eine Bilanz. Also da gibt es einen großen Batzen Anlagevermögen und zunächst mal ein paar Annahmen im Hinblick auf Finanzierung und womöglich auch Rückstellungen, die zukünftige Risiken abdecken. Und das alles zusammen, dieses ganze Gerüst, endet dann in einer Cashflow-Rechnung, also einer Liquiditätsflussrechnung. Und das ist das, was natürlich die Investoren ganz besonders interessiert, weil sie einerseits wissen wollen, kommen da Zahlungsüberschüsse raus, die hoch genug sind, um Kapitaldienste für Kredite, Zinsen und Tilgungen an Banken zu bedienen. Und wenn die bedient sind, bleibt da auch noch genug Kapital, also genug Liquidität hängen, dass ich auch noch vielleicht ein paar Dividenden ausschütten kann, die nachher meine Eigenkapitalgeber bedienen. Und dann muss man vielleicht auf der Grundlage, das macht man ja logischerweise für viele Jahre, nach vorn gerichtet und dann muss man auf der Grundlage vielleicht auch noch ausrechnen, okay, und was ist das Ding dann nach 10, nach 20, nach 5 Jahren wert und entsteht auf diese Art und Weise unter Berücksichtigung der adäquaten Risiken ein Unternehmenswert und damit etwas, was ich im Zweifelsfall vielleicht auch mal irgendwann verkaufen kann. Und welche Skalierungsmöglichkeiten gibt es da? Vielleicht bauen wir ja keine normalen Kernkraftwerke, sondern solche Mini-Kernkraftwerke und stellen fest, wie das Konzept funktioniert und wollen dann davon im Jahr 2025 vielleicht noch eins, aber in 26 dann vielleicht schon 10 und bis 30 100 bauen. All das wäre Teil eines solchen wirtschaftlichen Konzeptes. Und das kannst du dir sicherlich vorstellen, der Teufel steckt im Detail. Weil ich habe eben so flapsig gesagt, du musst ein Preis-Mengengerüst machen und dann halt mal schätzen, wie viel Energie zu welchen Preisen. Das ist ja im Energiemarkt, das wirst du aus dem Bereich Solar kennen, keineswegs trivial. Das ist halt nicht einfach ein Produkt mit einem Preis X, sondern der Preis hat ja schon heute, jetzt ganz, ganz viele Facetten. Der ist nämlich anders bei Tag und bei Nacht und an verschiedenen Jahreszeiten und so weiter und so fort. Da gibt es positive, womöglich auch negative Preise bei Energie. Und du musst natürlich auch die Mengen schätzen. Vielleicht wird ein Kernkraftwerk benutzt, um ein bestimmtes Grundrauschen zu erzeugen. Und das muss dann aber auch noch andere, mehr fluktuierende Energiearten puffern. Das heißt, das ist schon extrem komplex, ein solches Konstrukt aus Preisen und Mengen aufzustellen. Erstens. Ja. Und zweitens muss man sich ja bei einem solchen Projekt auch noch fragen, was ist denn der ganze Vorlauf? Und den stelle ich mir bei einem Atomkraftwerk gigantisch vor. Du musst ja ein wahrscheinlich relativ komplexes Genehmigungsverfahren durchlaufen.
Da würde ich von ausgehen, dass das ein bisschen komplizierter sein muss.
Und das ist ja nicht nur ein Genehmigungsverfahren mit den Behörden, sondern das ist ja auch ein sozusagen Verfahren, ich schätze, mit der Gesellschaft, mit der Öffentlichkeit. Könnt mir vorstellen, wenn wir beide dann sagen, hier unser erstes Projekt, unser Flagship-Projekt, das ist in Trier, da gibt's übermorgen Demonstrationen in Trier. Und das muss alles gehandelt werden und gestaltet werden, da wird's Kommunikationsspezialisten geben. Also das stelle ich mir vor, das ist ein Prozess, der uns über Jahre beschäftigen wird, Henrik. Darüber werden wir in Ruhestand gehen, bevor da mal die erste Kilowattstunde hinten rauströpfelt.
Das ist zu vermuten. Im Moment geistert ja durch die Presse, jetzt war gerade gestern, hat das belgische Parlament, also gestern oder letzte Woche vielmehr, dass das belgische Parlament gesagt hat, also Laufzeitverlängerung für die belgischen Kraftwerke, Italien prüft, Dänemark prüft den Einstieg, den Wiedereinstieg in die Kernenergie. Wobei prüfen heißt, noch nicht mal konkretisieren. Und ne, ich habe da schon mal vor einiger Zeit mal diskutiert in einer dieser Podcast-Folgen. Also die Ideeentwicklung und dann bist du noch nicht mal, danach kommt dann die Entwicklungs- oder die Planungsphase, also das, was du gerade angekündigt hast, ne, mit Genehmigung, mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Und nach der Planungsphase kommt dann erst die Bauphase. Und selbst die, also zumindest in Europa oder auch in den USA, bist du eher in der Größenordnung von 10 Jahren. Ich habe jetzt gerade eben noch ein paar Zahlen nachgeguckt, was so die durchschnittliche Bauzeit ist für Kernreaktoren weltweit. Da sind wir im Moment im Durchschnitt bei 7,5 Jahren. Das heißt, reine Bauzeit. Davor kommt die Planungsphase, davor die Ideenphase. Also von daher, ne, wird es schon schwierig, ob wir das noch nicht mal in unserer Rente, sondern vielleicht auch erst nach unserem Tod da die erste Kilowattstunde über den Äther geht. Ja, aber trotzdem, meine Idee, du hattest ja gerade angesprochen mit diesen Small Modular Reactors, also diesen kleineren Kraftwerken, die ja dann auch modular aufgebaut sind, wo man vielleicht auch also die Idee viel vorproduzieren kann an Komponenten, die man dann nur noch auf die Baustelle bringt, ich sag mal etwas despektierlich, zusammenstöpselt und hat dann so ein Kernkraftwerk schneller bauen kann. Das ist so die Hoffnung. Auch da gibt's bisher noch nicht mal also funktionierende Prototypen. Sondern auch da passiert noch viel Forschung. Aber jetzt, also.
Ja, aber für so einen Prototypen wäre der Prozess ja gar nicht anders. Man müsste dennoch sozusagen einen Proof of Concept erarbeiten, der zeigt, dass das alles wirtschaftlich sinnvoll ist und langfristig tragfähig, ja, und dass dann Unternehmenswert entsteht. Das müsste man ja für ein Mini-Kraftwerk genauso zeigen wie für ein riesengroßes Kraftwerk. Und das sind die prinzipiellen grundsätzlichen Prozesse, ich würde jetzt mal sagen, nahezu identisch. Ich denke aber, ein Thema, was die größte Krücke dabei sein wird und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, wenn wir sagen, wir reden über Preismengengerüste und prognostizierte Umsätze und so weiter, dann reden wir ja über einen Zeitraum von vielen Jahren.
Ja.
Und nach dem, was wir jetzt in den letzten, lass uns mal zurückblicken, 15 Jahre oder so, was wir da in diesem Segment erlebt haben, glaube ich nicht, dass es irgendeinen Investor geben wird, der ohne eine irgendwie geartete staatliche Garantie oder so sich in ein solches Risiko begeben würde. Weil wenn du natürlich super sophistizierte Modelle entwickelst, wann welcher Preis vermutlich anfällt und wann welche Mengen, musst du ja immer noch das Risiko einplanen, dass irgendwann eine neue Regierung am Start ist in der Laufzeit deines Kernkraftwerkes, die der Meinung ist, das ist alles ein Hokuspokus, braucht nichts, das verbieten wir. Das haben wir ja gerade erlebt. Ja, dann werden die zwar natürlich abgefunden, die Bundesrepublik hat ja die Kraftwerksbetreiber auch abgefunden, aber das ist natürlich ein unkalkulierbares Risiko, was, ich glaube, gar kein vernünftiger Mensch jemals eingehen würde. Ich glaube, diese politische Instabilität, und das haben wir ja in unseren Gesprächen oft, die lähmt dieses ganze Verfahren. Und womöglich, und das könnte ja auch eine echte Bedrohung sein, nehmen wir mal an, würde mich auch interessieren, was du darüber denkst. Du bist da ja an diesen Themen viel näher dran. Wenn das was Gutes ist, diese Mini-Kernkraftwerke, wenn das eine vielversprechende Technologie wäre, dann ist zu befürchten, glaube ich, dass dieser Proof of Concept nicht in Deutschland stattfindet, sondern dass es da andere Länder gibt mit wesentlich unkomplizierteren und unternehmerfreundlicheren Regulierungsregimes, wo sich, wenn so etwas ansiedelt und wo diese Kompetenz entsteht, wo eben Proof of Concept gemacht wird und wo dieser Unternehmenswert realisiert wird, und das wird vielleicht dann irgendwann mal auch nach Deutschland exportiert, kann ja schon sein, ja. Aber dann eben nicht unter unserer Kontrolle, in unserer Hand. Was hältst du denn von diesen Minikraftwerken? Ist das was, worüber man mal diskutieren
also, muss? Also ich hatte das schon mal diskutiert, weil ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, weil als Physiker ist natürlich ein Kernkraftwerk erstmal spannend, ne, weil du halt die Kernkraft nutzt, um damit elektrische Energie zu erzeugen, das halt ineffizient ist und wir smartere Wege haben geschenkt. Aber an sich erstmal aus physikalischer Sicht muss man sagen, das ist schon eine spannende Kiste und das ist auch eine komplizierte Maschine. Das ist jetzt nicht eine Dampfmaschine, sondern das ist schon ein deutlich komplexeres System. Bei diesen Small Modular Reactors, also diesen kleineren Kraftwerken, also ein großes Kraftwerk hat ja so eine Leistung, so ein Reaktor von so einem Gigawatt, das sind schon ziemliche Klötze. Und die Idee bei diesen kleineren Reaktoren ist, oder das technische Prinzip bleibt das gleiche. Man baut sie halt kleiner, das heißt, du kannst viel mehr Komponenten, ich sag mal, auf einem großen Fabrikgelände vorproduzieren, die du dann einfach nur auf die Baustelle fährst und dann dort zusammensetzt, was natürlich dann einen Skaleneffekt bringen soll. Das ist so eine Art Serienfertigung von Kraftwerken. Ich meine, du siehst es ja bei allen Systemen, sobald ich in der Massenfertigung komme, habe ich eine Preislernkurve. Mhm. Ob man die jetzt so stark bei diesen kleineren Kernkraftreaktoren bekommt, muss sich erst noch zeigen, weil die Pilotanlagen noch nicht mal existieren. Es gibt so kleinere Reaktoren haben wir immer schon gehabt, ne? Atom-U-Boote oder atomgetriebene Flugzeugträger haben wir schon seit den 1950er oder 1960er Jahren. Das ist jetzt nichts Neues, aber diese Stromproduktion, das natürlich dann entsprechende Leistungen, die du dann bringen wolltest, die haben dann so eine Leistung von, weiß ich, 300 Megawatt. Also jetzt sind immer noch große Kraftwerke, so eine Leistung wie so ein modernes Kohlekraftwerk hat. Und du brauchst natürlich deutlich mehr von den Dingern. Wenn du sagst, und man hat es jetzt an der Presse mitverfolgt, dass Google, Microsoft, Apple, also die ganzen großen IT-Firmen mit viel KI sagen, oh, wir haben so einen hohen Strombedarf. Und die IT-Rechenzentren brauchen halt Tag und Nacht Strom. Das machen wir am besten mit Kernkraft. Deswegen fangen die jetzt an zu prüfen, ist das nicht ein Weg, weil Photovoltaik und Wind an der Stelle natürlich unzuverlässig sind. zwar günstig, aber ich will ja, dass die KI nicht runterfahren, wenn der Wind nicht mehr weht. Also von daher, die Logik kann ich voll nachvollziehen. Und weiterer Vorteil ist, dass natürlich so ein Kernkraftwerk CO2-arm ist. Auch das ist nicht CO2-neutral, denn die komplette Kette muss ja berücksichtigt werden. Ja,
Uranabbau und
Endlagerung. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir als Christian und Henrik Nuclear Power GmbH auch eigentlich ja für die Endlagerung verantwortlich wären für die nächsten 10.000 Jahre. Wir haben einfach mehr von diesen Kernreaktoren. Und das heißt natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn mal eine Störung ist, die ja dann in der Regel verheerend ist, einfach steigt. Denn ob jetzt ein Gigawatt-Reaktor oder 300-Megawatt-Reaktor, die um die Ohren fliegt, spielt für die Umweltbelastung dann in dem Fall oder für die Strahlenbelastung keine große Rolle. Das führt zu den gleichen oder zu sehr ähnlichen Problemen. Also ich persönlich glaube, im Moment werden wir diese SMRs, diese Small Modular Reaktoren, nicht sehen, einfach weil sie zu spät kommen. Wenn wir sie heute hätten und sagen, lass uns da in die Massenproduktion gehen, ja, aber wenn wir erst in 10 Jahren in die Serienproduktion gehen können, um da die Preisreduktion zu haben, in 10 Jahren haben wir eine komplett andere Welt. Bis dahin ist PV und Wind noch mal viel günstiger. Bis dahin werden wahrscheinlich auch Batteriespeicher noch mal viel, viel günstiger werden, dass wir sagen werden, ja klar, steht hinten neben jedem Windrad steht eine Batteriespeicher. Und dann haben wir immer für 5 Tage Strom und dann weht der Wind auch wieder. Dann haben wir mal
die Elektrolyseure mit Wasserstoff. Das ist ein interessanter Aspekt, finde ich, den du, also muss ich ganz ehrlich sagen, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist aber, finde ich, sehr klug, weil wir denken ja die ganze Zeit in heute und versuchen, die Lebensfähigkeit mit heutigen Maßen zu messen. Aber wie du sagst, angesichts des extremen Vorlaufs müssten wir ja eigentlich das, was wir heute darüber wissen, mit dem vergleichen, was wir erwarten, was Batterietechnik beispielsweise in dann zum Beispiel 10 Jahren kann. Und das kommt mir schon sehr plausibel vor, dass die natürlich dann auch fortgeschritten ist. Und dann deshalb der große Vorteil, der sozusagen der Grundlast vielleicht gar nicht mehr so groß ist, weil es ja andere, auch dann wesentlich günstigere, grundlastfähigen Versorgungssysteme gibt. Das ist ein super interessantes Argument, ja.
Also vor allem haben wir, Stand heute haben wir das nicht. Also, ne, wir haben jetzt ja am Wochenende jeden Sonntag negative, auch echt krass negative Strompreise. Da gibt es doch kein System in Deutschland und Europa, damit auch da alle Endverbraucher von profitieren können. In den USA, in Kalifornien sehen wir halt, ne, dass die Batteriespeicher mittlerweile die Gaskraftwerke abgelöst haben in den Abendstunden, was die Energieversorgung angeht. Nicht über 24 oder 48 Stunden, aber mal über 6 Stunden puffern die und sind günstiger als die Gaskraftwerke. Das heißt, die schmeißen die Gaskraftwerke gar nicht an. Und auch da, wie du ja gerade sagtest, mit diesen 10 Jahren mal in die Zukunft, denken wir mal 10 Jahre zurück, also 2015, da waren wir mitten in der PV-Niedrigphase, will ich sie mal nennen, nachdem also dann der Zusammenbruch der PV-Industrie war in Deutschland. Da hat aber noch keiner über Elektrofahrzeuge nachgedacht. Das war noch die Prä-Tesla-Ära. Also batterieelektrische Autos war auch mehr hingespinst. Es gab keine Ladesäulen. Über Wasserstoff haben wir gar nicht nachgedacht. Und Stand heute, wir sind klar auf dem Weg der batterieelektrischen Fahrzeuge. Dass selbst in China jedes zweite Fahrzeug, glaube ich, mittlerweile batterieelektrisch ist, was neu zugelassen wird. Muss ich gleich nochmal nachgucken, ob die Zahl jetzt stimmt. Aber ich meine, dass wir hätten mittlerweile den Break-Even-Point gehabt. Und das zeigt einfach, wie schnell diese Transformation jetzt gerade funktioniert. Und dann auf ein System zu setzen, was so träge ist, ist ja, ne, wenn wir jetzt wieder an unsere GmbH denken, ein unternehmerisches Risiko. Das wird uns ja keine Bank gegenfinanzieren. Und auch ein Staat, wenn man sagen, na gut, dann soll der Staat doch die Risiken tragen und damit die Steuerzahler, das ist doch volks- und betriebswirtschaftlich eigentlich keine kluge Investmententscheidung, oder? Ja. Also dann stellt sich nur die Frage, warum wird diese Diskussion dann trotzdem geführt? Also wenn ich jetzt aus technischer Sicht sage, eher unwahrscheinlich, es ist einfach, die Dinger sind echt kompliziert zu bauen. Selbst wenn wir dann schneller werden, ich sag mal bei Genehmigungen, das ist alles nur Regulatorik, die Dinger müssen sicher sein, gar keine Frage. Da kann man aber sicherlich ein bisschen was verbessern, optimieren. Und nehmen wir mal an, diese Small Modular Reactors kommen in eine Serienproduktion. Dann brauche ich aber trotzdem noch Jahre, bis die dann trotzdem stehen. Das ist nicht so, dass ich dann in einer Woche so ein Kernkraftwerk gebaut habe. Das dauert trotzdem Jahre. Aber wenn man das doch sieht, warum sollte ich denn dann als Regierung, egal welcher Farbe ich dann zugehörig bin, darauf setzen, wenn das wirtschaftlich eher schadet als nutzt, weil ich dann ja, nämlich Steuergelder verwende.
Du gehst jetzt fest davon aus, das haben wir jetzt ja mal so als selbstverständlich in die Welt gesetzt, dass das dann alles ganz super ist mit den Batterien. Das wissen wir ja auch noch nicht so genau.
Ja, stimmt.
Also das klang jetzt so, wie das ist ja selbstverständlich, aber das auch das wissen wir nicht. Ja,
da muss ich recht geben. Also das ist sehr wahrscheinlich, weil auch alle oder die meisten Studien in die Richtung gehen. Aber wissen tun was nicht. Gebe ich ja vollkommen recht.
Und es ist ja im Prinzip wie eine weitere Option, die da unterhalten wird. Ja? So würde ich das betrachten. So würde ich das sehen. Und das kann ich jetzt auch wieder nicht einschätzen, weil ich wirklich kein Techniker bin. Aber haben nicht auch Batterien ein enormes Risiko im Hinblick auf Rückbau und Entsorgung?
Also das jetzt im Vergleich zum Kernkraftwerk auf jeden Fall ein Vielfaches kleineres. Im Moment ist es nicht nötig, jetzt bei Lithium-Ionen-Batterien das Lithium wieder herauszugeben. Naja, Vielfaches
kleineres. Ohne, das ist, ich sage das ohne Wissen. Das würde ich aber relativieren. Weil du musst es ja immer mit der Eintrittswahrscheinlichkeit gewichten. Natürlich, wenn es einen Atomzwischenfall gibt, dann ist das der Super-GAU. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber das Risiko, bei der Einschätzung von Risiken gewichtet man das mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und da weiß ich jetzt nicht, wie hoch das bei den unterschiedlichen Energiequellen ist. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit eines ordentlich in einer guten, ambitionierten, hochregulierten, sicherheitsorientierten Welt, ob das Störfallrisiko nicht minimal ist versus Batterie, wo das Störfallrisiko vielleicht insofern höher ist, weil es da 1 Million von gibt.
Klar, du hast natürlich dann mehr, was kann passieren jetzt als Störfall bei einer Batterie?
Das weiß ich nicht. Die kann auch.
Also die kann sich halt selbst entzünden. Das ist ja die Gefahr, die du bei so einem Handy-Akku hast. Dann gab es ja doch vor ein paar Jahren mal mit diesen, ich glaube von Samsung waren das doch, diese Smartphones. Und deswegen sind ja die Fluggesellschaften auch so ein bisschen vorsichtig geworden, was den Transport von Lithium-Ionen-Akkus angeht. Die darfst du ja nur noch darfst du ja nicht mehr in den Frachtraum packen, sondern die musst du ja im Handgepäck haben, um einfach dann zu reagieren. Also das Risiko ist da, keine Frage. Und wenn ich immer mehr Batterien einsetze, steigt natürlich automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass du durch irgendeine technische Störung einen Brand bekommst. Wobei der ist dann lokal, ich habe jetzt keine Brandstatistiken im Vergleich zu, weiß ich, Gebäudebrand oder Brand von einem Verbrennungsmotor oder sowas. Also was es gibt, Vergleich zwischen Verbrennerautos und batterieelektrischen Autos. Die Brandgefahr bei den Verbrennerautos ist viel größer. Mhm. Die explodieren nicht so schön wie in den ganzen Actionfilmen. Das gibt's auch nicht. Die brennen halt einfach aus. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, oder die Brandwahrscheinlichkeit, ich glaube, das hat die RWTH Aachen mal untersucht, bei Verbrennermotoren ist deutlich größer als bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Nein. Aber das ist da, ja. Ich meine, was ist dann der Schaden, dass diese Batteriestation, die hängt dann ja am Übertragungsnetz, abbrennt, im schlimmsten Fall vielleicht noch die irgendwie Umspannwerk mit zerstört. Das wäre die Gefahr. Bei einem Kernkraftwerk, du hast es von dem GAU gesprochen, die haben auch regelmäßig ja Störfälle von klein bis groß. Da gibt es ja Sicherheitsabschaltungen, haben wir jetzt gesehen in Spanien zum Beispiel, als jetzt da der Stromausfall war. Da haben sich aus Sicherheitsgründen die Kernkraftwerke alle abgeschaltet, weil die technisch nun mal so ausgerichtet sind. Aber die sind ja nicht um die Ohren geflogen, sondern da gibt es ja Sicherheitsmechanismen, dass die weiterlaufen. Und dass es dann zum GAU kommt, haben wir nur in Fukushima, in Tschernobyl und damals in den USA bei Three Miles Island gehabt. Das war so ein Fast-Kernschmelz. Ansonsten haben wir diese katastrophalen
Gab es ja gar nicht, sozusagen.
Tatsächlich, auch das nochmal so ein Punkt, da muss man auch immer aufpassen, ne, wenn man mit diesen Zahlen argumentiert. Diese Datenwebseite Our World and Data, die haben wir untersucht, die Todesfälle bezogen auf die produzierte Energiemenge, um zu sagen, was ist eigentlich die sicherste Energiequelle? Da kommen Kohle, Öl und Gas ganz schlecht weg durch die Luftverschmutzung, währenddessen Windenergie, Photovoltaik und die Kernenergie sehr positiv wegkommen, denn tatsächlich die Todesfälle, die man unmittelbar mit diesen Energiequellen in Verbindung bringen kann, ist relativ klein. Wenn bei der Kernkraft was passiert,
dann mit Solar für Todesfälle in Verbindung?
Oh, wenn da einer vom Dach fällt beim Bau.
Ach so,
okay. Sowas. Also ich glaube, sowas ist damit eingerechnet. Ihr müsst aber nachmachen. Ich verlinke es mal in den Shownotes. Also die haben das wirklich also sehr vernünftig aufbereitet auf der Webseite. Das wäre jetzt der Todesfall ähnlich bei einem Windrad. Auch da kannst du halt dann vom Turm fallen. Bei der Wasserkraft trinkt der Techniker. Also das sind ja alles so ein bisschen zynisch, über solche Todesfälle zu diskutieren und das dann statistisch zu erfassen. Aber da ist die Kernkraft erstmal eine sehr sichere Energiequelle. Was schwierig zu bestimmen ist natürlich, was sind so Langzeitschäden mit Krebserkrankungen? Wenn du 20 Jahre später Krebs bekommst, kannst du das natürlich nicht mehr auf das Kernkraftwerk zurückführen. Das kann man in Tschernobyl, kann man das so erkennen, dass da die Leukämieerkrankungen etwas höher sind, aber das ist alles.
Ja gut, aber das kannst du auch nicht, ob es in der DDR, wo mit Braunkohle geheizt wurde, signifikant noch heute mehr Krebsfälle gibt, weiß ja auch keiner. Ist genauso mysteriös.
Also kannst du seriös, wissenschaftlich, und das muss ja dann der Anspruch sein, also da kannst du aus den Zahlen alles machen und nichts. Das kann man nicht wirklich wasserfest nachweisen.
Ja.
Von daher wäre auch ein Argument, ja gut, und das mit diesen Small Model Reactors, auch das kann man technisch hinbekommen. Macht es natürlich teurer, keine Frage, und es muss ja einen hohen Sicherheitsstandard haben. Dann geht das. Was ich mich jetzt noch frage, wenn wir jetzt dann sagen, ja gut, dann, ne, wir schaffen das, die Bevölkerung hat da doch Bock drauf, erkennt da, wir brauchen diese Elektrifizierung. Wie ist das denn dann mit diesen ganzen Betriebskosten? Oder ich weiß gar nicht, was ist denn da, Betriebskosten sind der richtige Begriff, glaube ich, ne?
Betriebskosten ist schon jetzt kein falscher Begriff. Was meinst du denn?
Also wenn jetzt was hast, ne, wir müssen halt dann im Laufe Betrieb, wir haben Personalkosten, wir haben Kosten für Wartung, wir müssen den Brennstoff bezahlen, wir haben Sicherheit, wir müssen ja eigentlich auch Rücklagen bilden für die Entsorgung. Wie ist das denn da? Rein betriebswirtschaftlich, wir müssen doch eigentlich Rückstellung bilden für 10.000 Jahre, oder nicht?
Ja? Vergiss das Wort Rücklagen in dem Kontext, machen aber auch viele Studis falsch. Es gibt Rücklagen, die sind Teil des Eigenkapitals.
Ja.
Und es gibt Rückstellungen. Das sind Verbindlichkeiten, die ein Unternehmen hat, die aber im Hinblick auf Höhe und oder Fälligkeit ungewiss sind. Und du meinst eine sogenannte Rückstellung.
Rückstellung.
Rückstellung bilden. Dann nimmt man aber jetzt nicht irgendwie 3,50 Euro und tut die in eine Schatzkiste, um sie zurückzustellen, sondern das ist einfach nur eine Buchung. Man bucht eine Verbindlichkeit ein, Jahr für Jahr baut sich das auf sozusagen, für einen potenziellen Rückbau. Das müssen viele Unternehmen machen, die in irgendeiner Form eine Verpflichtung haben, etwas zurückzubauen nach einer bestimmten Zeit.
Das ist ja bei PV und Wind so. Also das kenne ich noch aus meiner Zeit. Ja. Da wurden dann immer dann diese Rückstellungen gebildet, weil du am Ende brauchst ja wieder den nackten Acker.
Genau.
Bei der Windkraftanlage ist es genauso. Auch da musst du, wenn du musst sie abbauen, das Fundament kommt raus, die Kabel müssen raus, du hast danach wieder einen sauberen Acker.
Genau. Ja. Und da wird halt geschätzt, okay, in 20 Jahren baust du das Windrad zurück. Was kostet das? Das kostet wahrscheinlich in 20 Jahren, heute kostet das 100.000 Euro, in 20 Jahren kostet das dann 180.000 Euro, weil du mit irgendeiner Preisentwicklung rechnest oder so. Und das heißt, du musst, das wird dann jedes Jahr wird ein sogenannter Barwert berechnet, dieser Schuld, die dann irgendwann ist, entsteht. Und immer die Differenz zum Barwert wird dann ratierlich über die Nutzungsdauer, 20 Jahre in unserem Beispiel, aufgebaut. Und irgendwann hast du dann sozusagen, was du damit erreichst, du packst den Entsorgungsaufwand periodengerecht in jede Abrechnungsperiode, in der dieses Windrad auch läuft und Wert produziert. Und das würdest du mit einem Kernkraftwerk genauso machen, das müssen die auch machen. Nur sind da die Laufzeiten natürlich irre lang. Kernkraftwerke laufen ja wahnsinnig lange. Und deswegen sind das am Anfang vermeintlich ganz, ganz geringe und eher symbolische Beträge nur, die da zurückgestellt werden. Im Verhältnis zu den Risiken, die dann, wenn man das plakativ betrachten will, ganz schnell zu sehen sind. Und wenn der Rückbau, warum auch immer, vorher passieren muss, ja, wegen regulatorischer Änderungen oder weil es kaputt geht und nicht mehr funktioniert, dann kann das natürlich auch völlig daneben liegen und dann können da auch sehr hohe, ungleichmäßige, fluktuierende Aufwendungen auf den Betreiber zukommen.
Du hast jetzt gerade die Laufzeit angesprochen. Ich habe gerade mal Zahlen rausgesucht vom, was ist das hier, von der Boston University, das Institute of Bestimmt Global Sustainability.
Jahre oder so, oder?
Ja, das Durchschnittsalter der amerikanischen Reaktoren liegt bei 41 Jahren, ja, in Frankreich bei 37 Jahren. Also die Dinger können 50 Jahre, also 13 Reaktoren noch, die sind jetzt zwischen 50 und 55 Jahre, haben die jetzt schon auf dem Buckel. Und wenn du die regelmäßig ertüchtigst, also mein, irgendwann geht's halt nicht mehr, aber du kannst dich natürlich trotzdem ertüchtigen und dann entsprechend lange laufen lassen. Das, also auch da lohnt sich die Investition ja in einer Instandhaltung, dass du auch die Technik aktualisierst. Denn wenn du lest, ne, vor 50 Jahren, wie sah da die Computertechnik zum Beispiel aus? Ne? Also wir sprechen von den 1970er Jahren, als die Dinge entstanden sind. Das geht und dann kannst du dich rechnen, ja komm, unter Top-Bedingungen laufen die vielleicht 60 Jahre. Jetzt dann die abschließende Frage. Wir müssten aber dann doch uns eigentlich auch um die Endlagerung kümmern. Und das ist doch jetzt eine Sache. Also es gibt ja keine Lösung für die Endlagerung. Aber das eine ist das Risiko, haben wir gerade schon übersprochen. Aber was ist denn mit der Endlagerung? Lässt die sich ehrlich, betriebswirtschaftlich beziffern, wenn wir sagen, wir als mit unserem Start-up, für das hoffentlich jetzt hier direkt nach der Folge, also zig Investoren anrufen und sagen, bam, hier, Thesen, Kamlot, ich hab da die Kohle, baut mir so ein Ding in den Garten, dann müsst ihr sagen, ja, wir klären gerade noch die Endlagerung. Lässt sich sowas seriös rechnen oder sagen wir, in 80 Jahren nicht unser Problem?
Also das glaube ich nicht. Es ist jetzt ein Zufall. Ich bin seit vielen Jahren befasst mit Beratungsprojekten für eine Firma, die eine prägende Rolle spielt bei der Bildung von Atommüllendlagerstätten, so Schacht Konrad und so ein Zeug.
Okay, interessant.
Und da kriege ich immer live mit, was da passiert. Also aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, ich schätze, absolut unmöglich, ein belastbares Preisticket da dran zu machen. Nee, das Danke. Ist eine total krasse Imponderabilie, glaube ich. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, was im Prinzip staatlich gelöst werden muss.
Aber das ist ja dann also aus privatwirtschaftlicher Sicht eigentlich ganz angenehm, wenn man sagen muss, oh, den ganzen unangenehmen Krempel, bevor ich ihn jetzt im See in der Nachbarstadt verklappe, übergebe ich einfach dem Staat und der kümmert sich drum. Ich denke immer dann an die Simpsons und deren Kernkraftwerk mit Monty Burns, wie der das dann einfach irgendwo in den See kippt oder in irgendwelche Bäume schiebt und dann da, ich weiß gar nicht, wie der Fisch hat auch einen Namen mit den drei Augen. Also das ist ja nicht gelöst. Ne? Wird immer nach Schweden und Finnland geguckt, die sagen, ja, sie haben jetzt eine Endlagerstätte, die hält aber 100 Jahre. Das reicht ja bei weitem nicht aus.
Meine Idee, Hoffnung. Das ist ja alles nur Theorie. Ja, klar, wir bauen da heute irgendwas in so ein altes Salzlager und denken, da schließen wir das dann ein für 100.000 Jahre. Wissen wir, was in 100.000 Jahren ist, ob da überhaupt noch Menschen am Start sind? Ja. Das ist ja wirklich völlig, völlige Fantasie. Sowas zu schätzen ist, das ist illusorisch, glaube ich.
Aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht müsste man es, wenn man ehrlich rechnet, berücksichtigen, oder?
Natürlich, natürlich. Das würde Teil wahrscheinlich auch dieser Rückbauverpflichtung sein, klar. Das kann man auch wieder vergleichen, weißt du, wenn du irgendwelche Reststoffe hast, dann musst du das ja auch einkalkulieren. Wenn ich ein Haus baue und ich weiß, da war aber früher Quatsch auf dem Grundstück und ich habe eine Bodenprobe gemacht und ich weiß, da liegen wahrscheinlich so und so viel Kubikmeter von irgendwelchen Blödsinn, dann muss ich ja auch in meinem Projekt mit einplanen, dass ich das entsorgen muss. Und dann, das ist ja viel einfacher in dem Beispiel, da rufe ich eine Entsorgungsfirma an, die kommt mit einem Bagger und einem LKW, baggert das auf, stellt mir eine riesengroße Rechnung und dafür lässt sie das für immer in irgendeinem ehemaligen Steinbruch verschwinden. Hm. Das ist übrigens ganz interessant, je nachdem, was es da gibt, wird das teilweise, du weißt, ich lebe in der Pfalz, ich hatte so ein Beispiel mal, das wurde in einen Steinbruch im Westerwald irgendwo gefahren.
Okay.
Also von hier dorthin, weil der Steinbruch gerade für dieses spezielle schadstoffbelastete Material noch ein bisschen Kapazitäten hatte. Und dann wird es halt dahin geschafft und dann wird es wieder zugebuddelt und dann soll es dort halt für immer bleiben. Und dafür haben sich ja auch schon Preise etabliert. Da weiß man, okay, so und so viel, das Zeug nimmt so viel Raum ein und dafür wird kalkuliert, kostet 10.000 Euro. Hm. Dann bist es los.
Ja, okay. Los heißt, jemand anders
verbuddelt. Jemand anders hat.
Und aus dem Auge, aus dem Sinn.
Und dann wird da ein bisschen Mutterboden drüber gemacht, Blümchen gestreut und dann wächst da was.
Ja. Okay. Das, wir könnten natürlich dann noch die zweite GmbH gründen. Ich habe ganz viele Startup-Ideen. Die Henrik und Christian Nuclear Waste GmbH, vielleicht sogar mit Herrn Musk zusammen, Fässer in die Rakete, Rakete in die Sonne, Problem gelöst.
Das ist die Lösung.
Da ist natürlich die Frage, ist das günstiger oder teurer, als wir verstecken es in irgendeinem Salzstück?
Ja, wir müssen dringend den Elon anrufen. Das ist eine gute Idee.
Problem bei der Lösung, und da sind wir, glaube ich, auch erstmal durch mit dem Thema, was passiert, wenn die Rakete in der Atmosphäre explodiert? Das wäre halt doof, wenn die Fässer dann so ein bisschen
sich über die nah an der Erde ist, meinst du?
Ja, genau, wenn die halt dann irgendwo verglühen und schwierig. Ich meine, auch da gibt es ja Technologien oder Technologieideen, wie man mit Atommüll noch Kernkraftwerke betreiben kann, diese vierte Generation. Ist aber auch alles Zukunftsmusik, gibt es alles noch nicht. Also, machen wir einen Strich drunter, schreiben Eurozeichen drunter und das wird eher rot als schwarz sein. Also das wird nicht, also privatwirtschaftlich funktioniert das nicht.
Ja, vermutlich. Also ich würde mich ehrlich gesagt noch nicht gleich heute Nachmittag dran trauen.
Okay, das heißt also, diese Startup-Idee verwerfen wir, wobei es da tatsächlich einige Startups gibt, interessanterweise, die sich damit auseinandersetzen und dann auch zumindest mal Studien machen für die Großen, also Google und Microsoft, die machen das alles. Ich meine, vielleicht wäre das ein Weg, dass wir denen einfach mal auch das vorrechnen, bisschen Beratung kassieren und dann sagen wir, geht übrigens nicht. Wobei auf der anderen Seite halt das Problem damit nicht gelöst ist, wie die Grundversorgung von solchen KI-Rechenzentren funktioniert, weil die halt diese Grundlast haben und da sind halt Kernkraftwerke perfekt. Mhm. Aber andererseits, vielleicht müssen wir nochmal in die Diskussion gehen, nicht in dieser Folge, sondern in der späteren Folge. Wie kann man denn diese Grundlastfähigkeit mit volatilen Energiesystemen hinkriegen? Wenn wir das hätten, Christian, vielleicht ist das die... Ich sehe schon, ich habe ganz viele Startup-Ideen.
Ja, du bist sehr kreativ, ich merke das schon.
Ja, ich merke schon, weil da kannst du mich da bremsen. Auch vielleicht bei der Höhle der Löwen oder so mal anrufen und sagen, hier, pass mal auf, bam. Ich weiß nicht.
Jetzt wird's wild, Herr Tehesen.
Jetzt wird's ganz wild, wir lassen das besser. Besten Dank, dass du wieder mit dabei warst und dieses Thema beerdigen war. Wir suchen uns ein neues Startup-Thema. Besten Dank, Christian, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, Henrik,
ciao. In der nächsten Woche feiert der Podcast Klima und Kohle sein dreijähriges Bestehen und das wollen Christian und ich zum Anlass nehmen, Fragen aus der Hörerschaft mal wieder zu beantworten zum Thema Klima, zum Thema Kohle oder auch gerne zu uns. Also wer mag, kann uns über die sozialen Medien oder gerne auch per E-Mail Fragen schicken. Wir werden dann ein paar herauspicken und dann die Fragen in der nächsten Folge dann mal besprechen und diskutieren. Wir freuen uns auf viele spannende Fragen zum Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.